Wir widmen uns auf Radio 3 jetzt einer tatkräftigen Frau, der wir heute als Gesellschaft, würde ich sagen, auch noch sehr viel zu verdanken haben. Lina Morgenstern, die hat mit heißem Herzen sich gegen die Missstände ihrer Zeit im 19. Jahrhundert eingesetzt. Sie hat Kindergärten gegründet, Volksküchen und Lazarette. Gerhard Rekel hat ein Buch jetzt über sie geschrieben. Lina Morgenstern, Geschichte einer Rebellin. Es ist gerade erschienen und mit Gerhard Rekel kann ich jetzt über dieses Vorbild sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sie haben ja einige Quellen studiert über Lina Morgenstern und Sie stellen sie uns als vielseitiges Talent vor, als eine warmherzige Person, tatkräftig, eine, die viel zu wenig schläft, ein charismatischer Charakter. Wie haben wir uns Lina Morgenstern vorzustellen?
Ja, ich fand bei der Recherche, dass Lina Morgenstern zwei große Geheimnisse hat. Nämlich einerseits das Geheimnis ihrer Ehe und andererseits das Geheimnis ihres fulminanten Lebenswerks. Also sie hat Volksküchen gegründet, mitten in Berlin, nicht eine, nicht zwei, sondern 17, ohne staatliche Förderung, mit einem speziellen Businesskonzept. Und dieses Businesskonzept war so erfolgreich, dass es auch auf Messen, auf einer Weltausstellung Erfolg hatte und dann in London, in Budapest, in Wien kopiert wurde, also um die Welt gegangen ist. Aber was mich so fasziniert hat, Lina Morgenstern hat eben nicht nur diese Volksküchen gegründet, was allein schon grandios ist, sondern sie hat 30 Wohlfahrtsvereine gegründet, also die sich für vernachlässigte Frauen eingesetzt hat, für alleinerziehende Frauen, für vermeintliche Prostituierte. Also man würde heute sagen Start-ups. Ja? Und sie hat auch eine Zeitung gegründet, was auch damals fast unmöglich war. Und sie hat auch noch neben ihren 5 Kindern 32 Bücher geschrieben. Ja. Und das Erfolgreichste, also 2, 3 davon wurden zu Bestsellern und das Erfolgreichste war das Universalkochbuch für Gesunde und Kranke. Und das hat 700 Seiten und 2732 Rezepte, die ich natürlich alle nachgekocht habe.
Nein, wirklich?
Klar.
Sie sind auch ein Teil von dieser Rezepte, sind auch in Ihrem Buch, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
Genau. Aber vielleicht ein Satz noch, das Entscheidende war natürlich ihr Lebensrezept. Denn man muss wissen, Lina Morgenstern hat von 1830 bis 1909 gelebt, das war das 19. Jahrhundert, und da wurden die Frauenrechte mit Füßen getreten. Also Frauen durften keinen Verein gründen, kein Geschäft eröffnen, durften nicht mal ein Bankkonto eröffnen, ohne die Zustimmung ihres Ehemannes. Und Lina hat das alles trotzdem geschafft. Und da habe ich mich gefragt, wie hat sie das gemacht?
Sie haben ja schon von zwei Geheimnissen gesprochen. Die werden wir im Laufe dieses Gesprächs wahrscheinlich lüften, weil sie hat so viel gemacht und sie war Mutter von 5 Kindern. Wie sind Sie überhaupt auf sie gekommen?
Naja, wenn man durch Berlin läuft, als Österreicher offenen Auges, dann sieht man diese Denkmalschilder, die auf die Volksküche hinweisen. Und wenn man das einmal sieht, zweimal und dreimal, dann denkt man sich, wer war diese Frau? Und dann habe ich nachgeschaut und bin draufgekommen, dass die so unheimlich viel gemacht hat und bin auch draufgekommen, dass zum Beispiel die Times geschrieben hat, dass sie um 1900 eine der bekanntesten Frauen in Berlin war. Oder eine Berliner Zeitung meinte, sie wäre überhaupt zu den 3 berühmtesten oder gehörte zu den 3 berühmtesten Frauen in Berlin. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist die in Vergessenheit geraten und was hat die gemacht? Und dann habe ich zu recherchieren begonnen und habe über 1000 Dokumente gefunden in 10 Archiven und 700 davon sind in das Buch eingeflossen. Und ich habe versucht, so peu à peu diese Methode Lina Morgenstern, wie sie das alles umgesetzt hat, nämlich ohne zu schimpfen, ohne eine Opferhaltung zu verfallen, ohne aufzuschreien, sondern mit Fantasie, mit ihren speziellen Strategien. Das habe ich versucht, ein bisschen zu lüften.
Sie schreiben in Ihrem Buch viele kleinere Kapitel, kürzere Kapitel. Das sind Momente im Leben der Lina Morgenstern. Die stellen Sie uns vor, Sie zeigen, was sie alles umgesetzt hat. Sie beschreiben auch Schlüsselerlebnisse. Also was man vielleicht sagen kann, Lina Morgenstern ist in Breslau geboren. Sie kommt aus einer jüdischen Familie, heiratet dann, was ja auch schon eine kleine Revolution ist, aus Liebe. Theodor Morgenstern, der ist weniger geschickt mit seinem Modegeschäft, aber ist ein moderner Mann, ein geschickter Lebenspartner, vielleicht das auch. Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ein Schlüsselerlebnis. Woher kam denn Lina Morgensterns Streben nach sozialer Gerechtigkeit, nach guten Orten für Kinder, nach guter Ernährung für alle?
Ich glaube, ein entscheidender Punkt war, sie ist in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen und als sie in Breslau gelebt hat, gab es den Weberaufstand. Also da haben sich die Weber mit Recht aufgeregt und demonstriert, dass die Löhne zu niedrig sind, dass es keine Pressefreiheit gibt, dass sie nicht mitreden können. Und die sind, die haben eine große Demonstration veranstaltet und es war direkt vor der Villa von Lina Morgenstern bzw. von ihren Eltern. Ja. Und sie war damals 17. Ihr Herz hat sozusagen für diese Weber Arbeiter geschlagen und sie wollte raus, aber ihr Vater hat es verhindert. Er hat Angst gehabt um sie und ihre jüngere Schwester und er hat sie nicht rausgelassen und sie konnte nur vom Fenster ihrer Villa da zusehen, wie die Demonstrierenden wie es immer weiter eskaliert ist und die Soldaten die Demonstrierenden niedergeschlagen haben. Und da war einer ihrer Freunde dabei und der wurde niedergetrampelt. Ja. Und ich glaube, zuzusehen, wie ein sehr guter Freund von ihr da niedergetrampelt wird, das war sicher ein Moment, der bei ihr etwas ausgelöst haben könnte.
Sie hat später dann auch gesehen, wie die Soldaten aus dem Krieg, aus den Kriegen zurückgekehrt sind, Versehrte, mit Behinderung, im Stich gelassen auch vom Staat. Und die Frauen, die Mütter, die dann dadurch durch die Kriege auch alleinerziehend wurden, die dann arbeiten gehen mussten, aber nicht wussten, wo sie ihre Kinder unterbringen sollten. Das Elend, der Hunger, das hat sie nicht losgelassen. Sie hat dann nicht gesagt, ich schließe mich aber ein, eigentlich könnte es mir ja gut sein, sondern hat gesagt, ich muss jetzt was machen.
Ja, genau. Also erstaunlicherweise kam sie eben, wie gesagt, aus einer bürgerlichen Familie und ihr Vater wollte nichts anderes als einen bürgerlichen, reichen Ehemann und seine Tochter unter einen Sombrero bringen. Und sie hätte eigentlich das schöne Leben genießen können, hat es aber nicht gemacht. Sie wollte immer was verändern, im Kleinen und im Großen. Und das hat sich entwickelt. Also am Beginn war es sehr pragmatisch und am Ende ihres Lebens ist es immer politischer geworden. Aber sie konnte faktisch nicht zusehen, wie es Ungerechtigkeiten gibt. Und eine vielleicht der entscheidendsten Erlebnisse war, als sie 18 war, da hat der Vater zu ihren Gunsten quasi eine Geburtstagsfeier veranstaltet. Sie durfte aber ihren Lover nicht einladen, weil den wollte er nicht. Und dann waren da lauter Adelige und Geschäftsleute und sie fand es irrsinnig langweilig. Und mitten in ihrer Geburtstagsfeier ist sie aufgestanden und hat gesagt so, ich möchte jetzt einen Pfennigverein gründen. Das heißt, alle Anwesenden werden gebeten, einen Pfennig zu spenden. Und zwar nicht nur heute, sondern jedes Monat, quasi so eine Art Abo-Verfahren. Und das fanden diese Aristokraten und Geschäftsleute überhaupt nicht lustig. Und sie hat aber darauf bestanden und dann haben die irgendwelche Fragen gestellt. Ja, wer garantiert, dass das Geld überhaupt die richtigen bekommen? Und sie hat spontan einen Lehrer, der da auch war, nach vorne geschubst und gesagt, er wird dafür sorgen, er weiß, welche Kinder das brauchen. Und sie hat es so eloquent verteidigt, dass am Schluss alle diesen Pfennig gespendet haben und alle quasi unterschrieben haben, weiterhin zu spenden. Und das war der Beginn des Pfennigvereins. Und der hat über 16 Jahre existiert und 16.000 Kindern wurde damit geholfen.
Sie haben anfangs gesagt, es gibt zwei Geheimnisse der Lina Morgenstern und eines liegt ja da in ihrem Ehepartner begründet, der nicht einer von des Vaters Wahl war, auch nicht einer von den jungen Adeligen, die da zusammensaßen und die sie quasi dazu gezwungen hat, einen Pfennigverein zu gründen. Was hat das mit Theodor Morgenstern auf sich? Was war an dem so besonders, dass sie all das umsetzen konnte?
Also ich glaube, Lina Morgenstern, im Prinzip denke ich mal, ein Ehegeheimnis ist ein Ehegeheimnis ist ein Ehegeheimnis und soll es vielleicht auch so bleiben. Also ganz wissen wir es nicht. Aber sie hat ein paar schöne Sätze dazu gesagt und insofern gibt es Indizien, die darauf hindeuten, was sie gedacht hat. Sie hat zum Beispiel den Begriff immer in den Mund genommen, sie will keine übertriebene Ehe. Was heißt eine übertriebene Ehe? Damals war es so, dass Ehe en gros hieß, der Mann verdient und die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und den Herd. Mhm. Und das wollte sie gerade nicht. Ja? Und das haben diese beiden auch gelebt. Also die waren, nachdem Theodor anfangs ein Modegeschäft gegründet hat, das grandios scheiterte, muss er auch erkannt haben, dass Lina eine wirklich gute Strategin ist und eine gute Geschäftsfrau und die haben sich gegenseitig unterstützt. Also sie hat ihn dann später wieder in den Vorstand des Hausfrauenvereins mit reingenommen, aber er hat sie auch bei den Kindern und so weiter unterstützt. Also am Ende des Lebens oder in der Mitte des Lebens haben die beiden erkannt, welche Vorzüge jeder hat von den beiden und wie sie einander gut tun.
Sie ist ja immer dran geblieben an den Themen der Zeit, als sie die Volksküchen gegründet hat zum Beispiel. Sie hat auch ein Händchen dafür gehabt, sich die richtigen Verbündeten zu suchen um dann auch ihre Ideen als Frau umsetzen zu können. Den Arzt Rudolf Virchow zum Beispiel oder auch den Sozialpolitiker Adolf Letze. Wie ist sie denn auf die zugegangen?
Ich denke, sie hat etwas, sie hat viele Dinge gemacht, die heute modern sind und in Ratgebern drinstehen. Nämlich, wie kann man Widerstände überwinden? Wie kann man Projekte durchführen, wenn man nicht das Geld hat und wenn man nicht die Möglichkeiten hat? Und eine Strategie war, dass sie Netzwerke gegründet hat und dass sie die Männer zum Beispiel für sich eingespannt hat. Und einer davon war im Virchow oder auch Bernhard von Siemens, den sie damals überzeugt hat, dass er für die Volksküchen spendet, damit sie einmal Geschirr und so weiter kaufen kann. Und es ist ihr immer wieder gelungen, quasi über einen Umweg ihre Dinge zu verwirklichen, und zwar mit Fantasie. Auch zum Beispiel bei der Zeitung. Es wäre unmöglich gewesen, in dieser Zeit, wo Bismarck regierte, wo die Zensur wirklich ihre größten Blüten trieb. Es war für Männer schon schwierig, eine Zeitung zu gründen. Erst recht für eine Frau und erst recht für eine Jüdin. Ja? Und sie hat es trotzdem geschafft mit einer wirklich smarten Finte.
Jetzt werfen wir nochmal einen kurzen Blick in Ihr Buch. Sie haben es geschrieben, zuweilen, als seien Sie als Zeuge dabei gewesen. Zum Beispiel, wie Sie ihre erste Tochter auf die Welt bringt oder wie Sie einen 14-jährigen Kriegsverletzten trifft, wie sie auf ihn reagiert. Also so, als wären Sie wirklich daneben gestanden, fast wie ein Reporter. Klingt aber auch schon fast nach Drehbuch. Sie haben ja auch schon Drehbücher geschrieben, für den Tatort auch. Haben Sie denn schon ein Drehbuch für einen Film über Lina Morgenstern im Kopf?
Naja, ich habe ja Film studiert und ich kann natürlich, oder ich denke gern filmisch oder in Bildern, und das treibt mich natürlich an. Wobei hier bei Lina Morgenstern es natürlich schon so war, dass diese vielen Schriftstücke, die sie selbst verfasst hat, also sie hat ja eine Zeitung gehabt, sie hat Tagebuch geschrieben, sie hat, glaube ich, täglich 30 Briefe geschrieben und wir haben viel davon eben auch gefunden in verschiedenen Archiven, dass das schon die Säulen dieser Geschichte waren. Und dann war die Herausforderung, es so darzustellen, dass es spannend ist.
Lina Morgenstern, die Geschichte einer Rebellin, so heißt das Buch von Gerhard Regel, erschienen im Verlag Krämeyer und Schiriau, hat 264 Seiten, kostet 26 Euro. Und morgen Abend stellt Gerhard Regel sein Buch auch im Palais am Festungsgraben vor in Berlin. Um 19.30 Uhr beginnt's. Und es gibt dann auch musikalische Interpretation einiger Szenen durch die Jazzpianistin Julie Sassoon. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen heute.
Gerne.